So, herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Ja, wir haben wieder ein besonderes Sendethema und ich sage wir, weil hier zwei Moderatoren sitzen, nämlich ich, Larissa und der Michael. Und unser Thema heute ist, warum wir in dieser Zeit Bewusstseinsaktivisten brauchen. Nachher kommt dann auch noch ein Beitrag von Michael, der hat auf seiner Homepage, sinngemäß heißt die
Sinnstern.
Blogspot.com einen ganz interessanten Beitrag gepostet und den werden wir nachher nochmal spielen. Ja, genau. Hallo Michael, ich freue mich, dass du da bist und dass du hier heute uns ja in der Sendung mit ein paar guten Impulsen beglückst. Du weißt ja auch so, bist ja ziemlich firm, was auch ja rechtliche Seiten angeht. Und ja, wir wollen heute eigentlich auch ein bisschen darlegen, was in dieser Zeit wir eigentlich für Möglichkeiten haben und was wir machen können. Wir sind nicht einfach nur die Opfer von Politikern, sondern wir sollten, wie auch dein späterer Beitrag betitelt, Macht, Ohnmacht oder?
Eigenmacht oder warum wir Bewusstseinsaktivisten brauchen.
Genau, darum wird es heute im Großen und Ganzen in der Sendung gehen, dass wir halt einfach schauen, okay, nun ist es so, aber muss es so bleiben? Nein. Wenn wir in die Eigenverantwortung reingehen, gibt es auch Lösungen. Und das ist im Moment ganz wichtig, dass jeder für sich erkennt, dass er nicht einfach nur alles glauben muss, was da draußen so in den Mainstream-Medien publiziert wird, sondern dass es auch sehr viel darum geht, dass wir hinterfragen, was ist wirklich stimmig, was nicht. Ja, Michael, hast du was Besonderes, mit dem du hervorbrechen willst? Oder sollen wir erstmal deinen Beitrag nochmal hören? Erstmal hören.
Vielleicht hören wir den erstmal ganz kurz. Und hallo zusammen. Ja, es gibt in der Tat über den Beitrag hinaus auch vielleicht eine Menge anderer Ansätze. Und du hast es erwähnt, also es geht einerseits ums Bewusstsein. Das wird jetzt eine gewisse Rolle in dem Beitrag spielen. Aber es gibt auch ganz einfache politische Einflussmöglichkeiten, die wir vielleicht gar nicht genug nutzen oder wo wir, ich sag's mal salopp, auch den Hintern nicht hochkriegen. Und ja, wir haben die Macht eben abgegeben und wir müssen sie uns ein Stück zurückholen.
Gut, dann ja, die CD braucht erst nochmal 5 Sekunden, weil ich die nämlich von deinem Blog runtergezogen habe, die Datei. Und da gab es am Anfang noch eine kleine Einspielung. Und okay.
Macht, Ohnmacht und Eigenmacht. Oder warum wir Bewusstseinsaktivisten brauchen. Ich möchte nun doch auch einen kurzen Blick auf die Corona-Situation werfen. Und da fällt mir zunächst mal diese Rhetorik auf. Also Kampf gegen das Virus. Wir brauchen den erlösenden Impfstoff. Wir müssen das Virus besiegen, eliminieren. Also ganz klar Kriegsrhetorik, die mich erinnert an den Kampf gegen den Terror. Man könnte ohne Probleme Terrorist und Virus austauschen und das würde nahtlos ineinander passen, die Rhetorik. Und auch beim Kampf gegen den Terror haben wir ja ganz furchtbare Nebenfolgen zu gewärtigen gehabt in den letzten 20 Jahren und alles Mögliche erreicht, nur ganz bestimmt keinen Frieden. Ein etwas anders gelagertes Beispiel, vergleichbar wäre der Einsatz von Antibiotika, flächendeckend in deutschen Krankenhäusern, aber auch international, mit den resistenten Keimen als sehr unerwünschte Nebenwirkung. Und in den Fällen, wo wir die Antibiotika wirklich brauchen, können wir sie oft nicht mehr einsetzen. Aus der Historie noch der Einsatz der Napalmbomben durch die Amerikaner im Vietnamkrieg wäre noch zu nennen, auch mit furchtbaren Nebenfolgen für Menschen und für die Landschaft. Und wir haben es auch jetzt hier im Kampf gegen Corona mit ganz erheblichen Nebenwirkungen zu tun, wirtschaftlich, da wird allenthalben drüber gesprochen. Aber die sozialen Nebenwirkungen, die schauen wir meiner Meinung nach noch nicht genug an. Vor allem deshalb, weil diese soziale Distanzierung, aber vor allem die soziale Isolierung sich negativ auswirkt auf unser Immunsystem. Wir wissen aus der Psychoneuroimmunologie, dass Stress und Angst das Immunsystem ganz, ganz erheblich schwächen. Es wird sogar als der am höchsten wirksamste Faktor geratet, Stress und Angst. Und insofern ist das in Frage zu stellen, wenn wir hier mit so einer Kriegsrhetorik arbeiten, wie das jetzt von der Bundesregierung und von verschiedenen anderen Kreisen, hauptsächlich auch den Medien, muss man sagen, geschieht. Man könnte auch sagen, der soziale Shutdown, den wir erleben, der führt möglicherweise zu einem immunologischen Shutdown hier im Lande. Ja, wenn wir uns das mal aus einer übergeordneten Perspektive anschauen, diese Situation, und wir uns eine Waage vorstellen, dann haben wir auf der einen Seite in der Waagschale den Staat und auf der anderen Seite den Bürger. Und auf der Seite des Staates haben wir es ganz klar mit einer ganz starken Machtausübung aktuell zu tun, mit dem Versuch, hier wirklich totale Kontrolle zu erringen, zu überwachen, auch alle repressiven Möglichkeiten, die bestehen, auszunutzen, um der Situation eben Herr zu werden. Man könnte auch sagen, der Staat hat auf eine gewisse Art und Weise unser Immunsystem gekapert oder er möchte es kapern, um eben die von ihm gesehene Gefahr durch das Coronavirus abzuwehren. Also er übernimmt quasi unsere Immunabwehr, bildlich gesprochen. Auf der anderen Seite haben wir den Bürger, wie schon gesagt, in der Waagschale, der eigentlich entmachtet ist. Ja, durch die starken Grundrechtseinschränkungen, Kontaktsperren und so weiter. Und was dort natürlich auch festzustellen ist, es wird ja auch entsprechend von den Medien geschürt, ist eine Angst, die damit noch einhergeht mit dieser Entmachtung. Und zum Teil fühlen sich die Menschen ja auch vollkommen ohnmächtig, also ohne Macht. Oder man könnte auch sagen, es besteht keine Eigenmacht, im Gegensatz eben zu der Voll-Macht, die der Staat gerade ausübt. Und wenn man sich das so verbildlicht, dann wird relativ deutlich, dass hier doch eine ziemliche Disbalance herrscht. Ja, also das ist auf gar keinen Fall im Gleichgewicht. Und die Frage ist, ob das auf Dauer gut ist, so eine Strategie zu fahren. Und ich erinnere nochmal an das Ausgangsbild mit dem Krieg gegen Terror, der ja auch sehr, sehr einseitig geführt worden ist. Und dann liegt natürlich der Schluss nahe, dass wenn der Staat jetzt so weitermacht mit dieser Machtdemonstration, dass das möglicherweise nicht das erreicht, was sich manche vorstellen. Zumindest nicht im Hinblick auf die Gesundheit. Und jetzt im nächsten Schritt wäre die Frage, wie könnten wir eigentlich wieder zu einer gesunden Balance kommen, ja, zwischen dem staatlichen Handeln einerseits und ja, der individuellen Selbstfürsorge andererseits. Ja. Es geht ja um Fürsorge. Der Staat will ja eigentlich die Gesundheit der Bürger schützen. Wenn wir jetzt mal andere Theorien zu dem aktuellen Geschehen einfach mal weglassen. Also staatliche Fürsorge auf der einen Seite der Waage und individuelle Selbstfürsorge auf der anderen Seite der Bürger. Und ich fange mal auf der Seite der Bürger an. Was bräuchten wir, damit die ganze Situation wieder mehr in Balance käme? Ja, wir müssten selbst raus aus der Angst kommen, ja, in die sich einige von uns ja auch haben hineinversetzen lassen. Ja, dafür bräuchten wir ein Gesundheitsbewusstsein oder ich sage, ja, wir müssten eigentlich Bewusstseinsaktivisten in eigener Sache werden, um uns sozusagen unser Immunsystem wieder zurückzuholen vom Staat. Ja. Das Recht auf ein eigenes Immunsystem müssten wir reklamieren. Dafür braucht es aber nicht nur die Forderung an den Staat, sondern wir müssten was für uns selbst tun. Ja, Stichworte wären Bewegung, Ernährung, Entspannung, seelische Bildung. Ja, auf diese Art und Weise müssten wir Bewusstseinsaktivisten in eigener Sache werden. Auch auf der staatlichen Seite bräuchten wir Bewusstseinsaktivisten. Das würde zunächst bedeuten, dass wir solche Probleme wie so eine Epidemie oder Pandemie eher aus einer 360-Grad-Perspektive betrachten. Also relativ früh Interdisziplinarität wahren, interprofessionelle Zusammenarbeit pflegen von Psychologen, Epidemiologen, Virologen, Statistikern, Ärzten, ja, auch Sozialwissenschaftler, Sozialmediziner. Ethiker würden wir auch noch einfallen. Und das soll jetzt kein Debattierclub werden, sondern es wird darum gehen, wirklich diese Perspektiven zu hören, ja, und sich unterschiedliche Perspektiven anzuhören und dann eine Entscheidung zu treffen. Die kann ja durchaus so ausfallen, wie man sich das gedacht hat. Nur ist eben die Gefahr geringer, dass man hier Nebenwirkungen produziert, die wirklich kaum verkraftbar sind. Ja, mich erinnert das auch ein bisschen jetzt, dieser Gedanke an die Interdisziplinarität, an den Hofnarren, den es ja früher auch gab zu Hofe, ja, bei Kaisers und Königen, gab es den Hofnarren, der dem Machthaber ungeschminkt sozusagen die Wahrheit sagen durfte, also quasi die Opposition vertreten hat. Ja, und sowas wäre eigentlich auch angezeigt, meiner Meinung nach, dass wenn man so gewichtige Entscheidungen trifft, dass man sich wirklich eine professionelle, gut begründete Gegenmeinung auch mal reinholt. Ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass die Entscheidungen etwas anders ausfallen. Klar, wenn Gefahr ist, wenn unmittelbar Gefahr ist, dann wird dafür vielleicht keine Zeit sein. Aber nach einer gewissen Zeit, wenn die erste Gefahr abgewendet ist, dann könnte man so etwas meiner Meinung nach praktizieren. Umgekehrt natürlich auch auf der Seite des Individuums, des eigenen Schicksals Herr zu werden, ist auch eine Aufgabe. Ja? Also man kann sich jetzt nicht einfach nur zurücklehnen, sondern auch da braucht es Bewusstseinsaktivismus, um eben für die eigene Gesundheit und fürs eigene Immunsystem einzustehen. Und vielleicht kommen wir dann sozusagen mit dieser neuen Balance auch hin zu einer ganz neuen Austarierung von Gemeinschaftssinn mit Bewusstsein für das Individuum auf der einen Seite der Waage und zu einem in Anführungsstrichen gesunden Eigensinn mit Bewusstsein für die Gemeinschaft. Und mit so einer Austarierung kämen wir den wassermännischen Idealen von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit schon sehr viel näher. Und vielleicht ist diese Corona-Zeit ja genau der Startpunkt, ja, oder der Impuls dafür, dass es uns gelingt, ja, in unserem Gemeinwesen und im Miteinander diesen Idealen etwas näher zu kommen. Und in diesem Sinne lasst uns alle zu kleinen Bewusstseinsaktivisten werden. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Ja, hallo, und da sind wir wieder bei Radio Überhaltung mit dem Thema, warum wir in dieser Zeit Bewusstseinsaktivisten brauchen. Ja, Michael, das war eben ein Vortrag von deiner Homepage von sinnstern.blogspot.com. Und ja, genau, und du hast dir ja wirklich klare Gedanken und auch klare Muster auseinandergedröselt, was es alles braucht, damit der Mensch eben ein Bewusstseinsaktivist wird. Wie kommen wir da jetzt in die Eigenverantwortung rein? Was würdest du jetzt so als erstes massives Thema angehen?
Na gut, es ist ja angesprochen worden, das gilt in die Balance, ja, zwischen dem Gemeinwesen und dem Einzelnen. Und wir brauchen ein Gemeinwesen, wir brauchen ein funktionierendes Gemeinwesen. Und das ist auf der einen Seite wichtig, genauso wichtig aber, wie dass wir für uns selbst sorgen. Und aus unserem Tiefschlaf vielleicht erwachen.
Du meinst ein Wachkoma?
Naja, lass uns das mal im Einzelnen durchspielen. Das klingt ja jetzt auch sehr provokativ. Und ich glaube, wir vertreten ja auch längst nicht die Mehrheitsmeinung. Denn viele Leute finden das ja okay, was gerade passiert. Aber es gibt auch jede Menge, die es nicht so okay finden. Also wie könnte das gehen? Also ich habe ein paar Dinge angesprochen. Ja? Also das fängt beim Einzelnen an. Ja? Also wir lehnen uns natürlich auch sehr bequem zurück. Ja? Also ich habe mir so als Stichpunkt so notiert, statt zurücklehnen, auflehnen. Ja? Das hat nichts mit Aufmüpfigkeit zu tun. Aber wir müssen auch schon die Verantwortung für uns selbst übernehmen. Ich fange jetzt mal, gehe ein Stück weg von dem, was ich gerade in dem Beitrag gesagt habe. Ich fange mal ganz einfach an, die Möglichkeiten, die wir heutzutage auch haben, in unserem politischen System. Lass uns da vielleicht mal beginnen mit dem politischen System, mit den Einflussmöglichkeiten und dann aber auch auf das vielleicht etwas tiefergehende kommen, was es für uns Einzelne bedeutet, was mit Bewusstseinsaktivismus gemeint ist. Also im politischen System haben wir viel mehr Mitwirkungsmöglichkeiten, als es uns vielleicht klar ist, über Wahlen und sonstige Dinge hinaus. Ja. Die sind noch nicht so toll, diese Mitwirkungsmöglichkeiten, aber die sind da. Also wir haben auf der kommunalen Ebene Bürgerbegehren, Bürgerentscheide. Kann ich gleich noch ein bisschen erklären, will aber die Zuhörer nicht langweilen. Ja. Wir haben auf der Landesebene haben wir Volksbegehren, Volksentscheide. Ja. Also, und wir haben im Verwaltungsrecht bei Anhörungen auch Partizipationsverfahren. Ja, also es wird heute nicht einfach mehr eine Genehmigung für irgendwas erteilt, ohne dass die Bürger nicht beteiligt werden.
Moment, also beispielsweise, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil ich habe mich ja befasst mit 5G. Okay. Und da werden die Leute vor vollendete Sendemasten gestellt. Also da finde ich, klar, die einen sagen, ja, der Betreiber sagt, ja, das muss da die Behörde vor Ort muss die Menschen informieren. Die Behörde vor Ort sagt, das muss der Betreiber machen. Und am Ende wurde überhaupt nicht informiert, beispielsweise in Darmstadt. Und ich wenn ich jetzt hier so durch die Straßen fahre, also diese Sendemasten auf den Dächern, die poppen überall auf. Und da war ja auch noch so etwas wie Änderung der hessischen Bauordnung, dass auch so ziemlich hinter verschlossenen Türen geschehen ist, wenn da nicht irgendjemand mal so rein zufälligerweise das entdeckt hätte. Also gut, theoretisch gesehen, finde ich, ist es ein Punkt. Aber wie können wir den jetzt auch wirklich umsetzen, wenn ich beispielsweise jetzt sagen möchte, ich möchte jetzt was anderes als die Industrie oder als diese Firma oder die Behörde mir jetzt sagt.
Also ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, ne? Also da ist auch viel unterwegs. Ja? Also wir haben noch keinen auf der Bundesebene, also bis auf ein ganz paar Randbereiche, kein Volksbegehren, kein Volksentscheid. Du hast es angesprochen, ne? 5G, da hat natürlich der Gesetzgeber gleich erstmal die Bürgerrechte wieder ausgehebelt. Aber auch da könnte man gucken, ob man die sich nicht später zurückholt. Ja, da kenne ich mich jetzt rechtlich nicht so gut aus. Ich halte das aber nicht für ausgeschlossen an ein paar Stellen. Und auch da müsste man noch mehr darauf aufmerksam machen. Ja, müsste man sich das Genehmigungsverfahren angucken. Wenn das jetzt so Einzelgenehmigungen sind, dann ist das in der Tat ein bisschen schwierig mit der Partizipation. Aber das wäre so ein Punkt, den müsste man auch mal, den könnte man zu einem Bürgerbegehren machen und dann einen Bürgerentscheid auch herbeiführen. Und
wie geht das? Also wenn ich jetzt einfach sagen will, ich mache jetzt einen Bürgerentscheid, was tue ich?
Also jetzt käme es darauf an, ob die Entscheidung auf der kommunalen Ebene liegt. Das vermute ich hier eher nicht, sondern das liegt auf der Landesebene. Und dann gibt es in Hessen zwei Möglichkeiten. Ich kann ein Volksbegehren starten. Da brauche ich auch ein Mindestquorum. Das ist relativ kompliziert, aber ich brauche so, ich glaube, 43.000 Leute für das Mindestquorum. Und das ist eigentlich im Prinzip der Antrag, dass sozusagen ein Gesetz gemacht wird. Ich mache das jetzt ganz, ganz platt. Ja. Und also erstmal muss ich diesen Antrag stellen mit 43.000 irgendwas Leuten. Und dann kann ich also, da wird der zugelassen, der Antrag.
Ist das sowas wie eine Online-Petition? Oder?
Nee, nein. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, wie das technisch geht. Und dann gibt es aber den zweiten Schritt. Also wenn das zugelassen ist, das Volksbegehren, dann wird im Wege des Volksentscheides darüber entschieden. Ja, und wenn das entschieden ist, dann muss das der Landesgesetzgeber auch machen. Ja? Und das ist in Hessen relativ kompliziert geregelt, aber es geht. Ja? Also sozusagen, es gibt diese Möglichkeiten. Ich bin mir sicher, dass es ganz viele nicht wissen. Also wenn du genug Leute zusammenkriegst, dann hast du auch noch Einfluss. Ja? Also das nochmal, da sind auch Hürden drin. Ich will das gar nicht glorifizieren. Ich wollte nur sagen, es gibt Möglichkeiten, die jetzt vielleicht noch gar nicht so viel mit Bewusstseinsaktivismus zu tun haben, aber die sind da. Und was ich feststelle, auch an mir selbst, ja, ich bin auch in so einer Konsumentenhaltung und sage in Anführungsstrichen die blöden Politiker oder das passt mir nicht, das passt mir nicht. Und was mache ich? Ich gehe bestenfalls zur Bundestagswahl noch, zur Landtagswahl und ansonsten beteilige ich mich eigentlich nur am Stammtisch im übertragenen Sinne einer Politik. Und vielleicht braucht es da wieder, ja, auf der Ebene auf jeden Fall ein anderes Bewusstsein und eine andere Beteiligung
von uns. Das heißt, Bürgerinitiativen begründen, beispielsweise sich bewegen und beispielsweise kundtun im Bekanntenkreis hier, ich setze mich dafür ein. Oder
schlau machen auch, ja, wie jetzt auch bei Corona. Jetzt weiß ja plötzlich jeder auch ein bisschen Bescheid, ja, interessanterweise.
Aber nicht aus den Mainstream-Medien.
Also. Ja, das kommt dazu, ja klar. Da kommt ein weiteres Thema, das du vielleicht nachher noch ansprechen möchtest. Also mein Punkt ist, es gibt diese Möglichkeiten, da sind auch die Hürden. Das ist nicht so toll alles, aber es gibt diese. Und es gibt es auf der Landesebene, auf der kommunalen Ebene, es gibt Partizipationsverfahren. Nur, dass keiner denkt, irgendwie, wir sind hier vollkommen machtlos. Das sind nicht die dicksten Hebel, aber es gibt sie und man müsste sich halt auch damit befassen. So wie ich es jetzt auch gemacht habe in den letzten Wochen, wo ich gedacht habe, was können wir eigentlich noch tun? Ja, und dann muss man halt sozusagen, wie ich sagte, sich nicht zurücklehnen, sondern lehnen im positiven Sinne.
Ja, also ich bin ja auch jemand, manchmal tue ich so ein paar Schritte einfach überspringen. Also im Moment habe ich so das Gefühl, was halt der ganzen weltweiten Wirtschaft mal gut tun würde, wäre ein kompletter Schuldenerlass für alle Länder. Alle resetten und bei Null anfangen. Weil ich meine, bis dato war es ja immer so, da gab es noch ein paar Länder, die hatten dann noch so schöne viele Außenstände und die hätten sich dann gefreut, wenn die Schulden nicht erlassen werden, wenn die mal wieder gezahlt werden müssen. Aber ich glaube, im Moment gibt es ja wohl wirklich kein Land, was nicht in dem Sinne über beide Ohren wegen Corona-Maßnahmen verschuldet ist. Die liebe Mutti Merkel hat doch jetzt tatsächlich eine Spendenaufrufaktion gemacht für eine eine 750 Milliarden für den Stoff gegen das Virus. Da gab es doch so eine riesengroße Kampagne. Ihr müsst spenden, damit wir diese Impfung machen können. Und okay, jetzt würde ich sagen, das ist ja schon wieder der nächste Fall, wo wir einen Juristen bräuchten. Weil bist du schon bereit, dass wir dahin hüpfen, oder ist das ein Fass, was du noch nicht aufmachen möchtest?
Das wäre mir jetzt in der Tat ein bisschen ein Schritt, der mir noch etwas zu weit geht. Im Moment, ich meine, klar, da wird ein Spendenaufruf gemacht. Was kann man da jetzt was dagegen machen? Das sind ja Industriespenden.
Ja, nein, da ging doch echt wirklich ein Aufruf an alle raus. Wir brauchen 5 Milliarden, so und ja, so viel.
Das ist wie eine Geberkonferenz. Also das geht an andere Staaten. Ich glaube nicht, dass hier jetzt sozusagen wie in einer Fernsehsendung ein Spendenaufruf ergangen ist.
Nein, ist mir jedenfalls aber nicht bekannt. Auf jeden Fall, die Bill Gates Stiftung hat doch wahrscheinlich, die hat sowieso schon überall ihre Finger drin. In der deutschen Presse auch, im Spiegel, im Stern, in der Zeit. Also wer mal gucken möchte, kann bei der Bill Gates Stiftung auf die Homepage gehen und kann schauen, wen die Stiftung alles unterstützt. Und langsam frage ich mich, wen unterstützt diese Stiftung nicht? Ja, also im Robert-Koch-Institut ist sie drinnen, in der Johns Hopkins-Universität, in der WHO finanziert sie zur Hälfte, habe ich jetzt gesehen. Also ich würde sagen, alles, was jetzt medizinisch und gerade in Bezug auf künstliche Gesundheitsmaßnahmen angeht, da ist ja die Bill Gates Stiftung überall drin.
Ja, du sprichst jetzt Einflussnahmen an, oder ich scheue das Wort so ein bisschen. Ne? Also das ist Interessenpolitik, ja, was du jetzt ansprichst, und die ist gar nicht neu. Ne? Die wird vielleicht jetzt an der einen oder anderen Stelle ein bisschen deutlicher. Ich glaube, das gab es schon.
Wird es auch immer geben.
Im alten Rom ganz sicher, bei den Griechen auch. Das ist ein grundsätzliches Thema, und da geht es natürlich auch um Macht und Einfluss. Das ist ja auch unser Thema und wie wir damit umgehen. Das erleben wir jetzt auch. Und wichtig ist da wirklich auch die Fakten auf den Tisch zu legen. Die liegen in dem Fall sogar relativ klar auf dem Tisch, den du jetzt angesprochen hast. Also das ist keine Theorie, das ist eher Praxis. Aber ich würde immer eher davon sprechen, dass es Interessen sind. Die gibt's aber auch in anderen Bereichen. Jetzt bin ich so ein bisschen, gieße ich ein bisschen Wasser in deinen Wein. Ne? Das ist, Politik ist nie interessenfrei. Jetzt auch mal, vielleicht viele Zuhörer sind vielleicht eher an einer guten Umwelt interessiert. Ich sowieso. Also es gibt da gar keine Trennung zwischen Mensch und Umwelt. Aber im Umweltbereich findest du das genauso. Ne? Also Politik ist nicht interessenfrei. Die Frage ist, wie transparent ist es? Und wie frei ist das tatsächlich noch? Also wer hat die Macht im wahrsten Sinne des Wortes? Und da vielleicht auch wieder ein kleiner Ausflug, ne? Also so in die Historie. Bei uns im Grundgesetz steht eigentlich drin, dass die Abgeordneten nur ihrem Gewissen unterworfen sind. Unterworfen heißt das dann so schön. Und in Wahrheit haben aber die Parteien die Macht, jedenfalls noch sozusagen im politischen System. Ne? Da steht zwar im Grundgesetz auch drin, die Parteien wirken an der politischen Willensbildung mit. Ne? Und dem kontrastierend gegenüber ist der Abgeordnete, der eigentlich nur seinem Gewissen unterworfen ist. Das ist längst nicht mehr so.
Ja, ja, also, weil jeder halt so parteiintern ist. Und das ja jetzt quasi ein Banker, Gesundheitsminister ist, beim Robert-Koch-Institut der Tierarzt für die Gesundheit der Menschen verantwortlich ist. Also nette Sachen können eigentlich nur passieren, wenn das parteiintern so verteilt wird, oder?
Ja, aber weißt du, also auch da ein bisschen immer Widerspruch finde ich vielleicht ganz gut. Ne? Dass immer, wo sollen die Leute auch herkommen? Ne? Also du hättest dich auch entscheiden können, in die Politik zu gehen.
Genau.
Ich auch. Also wir haben die Wahl, das zu tun. Und wenn wir uns beschweren, müssen wir auch damit leben. Also ich will nur sagen, das ist nicht interessenfrei, kann Politik auch nicht sein. Ja? Die Frage ist nur, welche Einflussmöglichkeiten haben wir noch als Bürger? Und vielleicht noch ein weiterer Schritt, so wie ist eigentlich der einzelne Abgeordnete gestimmt? Ja? Mit was für einem Bewusstsein übt er seinen Job aus? Und im Moment kommen die Leute halt hauptsächlich nur über die Partei rein. Und unser Wahlrecht ist auch sehr parteienlastig. Und da wäre es wichtig, dass wir da vielleicht mal was ändern. Das geht, ohne rechtliche Änderung geht das nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall parallel was, jetzt auch formell, ja, sozusagen, was sich außerhalb des Parlaments abspielt. Ich sage immer so ein bisschen, auch jetzt Vorsicht, Stammtisch, ja, also sowas wie die APO in Anführungsstrichen, ja.
Aber ein bisschen. Wir erklären nochmal APO.
Die außerparlamentarische Opposition, die ist ja sozusagen die Ende der 60er, Anfang der 70er formuliert worden war, also in dieser Bewegung. Dass die, ja, sozusagen, weil man eben mit dem parlamentarischen System nicht zufrieden war, ich sage das bewusst in Anführungsstrichen, ich rede von was Institutionalisiertem. Ja? Also sozusagen, dass das Volk, wie das so schön im Rechtsdeutsch heißt, quasi neben dem jetzigen System auch noch weitere Einflussmöglichkeiten hat. Ja? Also das, glaube ich, ist nötig. Auch deshalb, weil die Medien, das Grundgesetz kannte ja diese Medienlandschaft nicht, ne, als das gemacht wurde in 1948.
Und, genau, da war ja auch, dass das eigentlich Deutschland erst nach dem Krieg ein Grundgesetz bekommen hat. Und dann wurde gesagt, nach der Vereinigung von Ost und West, dann soll es eine Verfassung bekommen, das liebe Deutschland. Und das stünde jetzt ja eigentlich mal an. Jetzt, wo sowieso das ganze Grundgesetz außer Kraft gesetzt wurde, würde es sich doch anbieten, dass wir mal eine Verfassung ins Visier nehmen, die dann aber auch so Sachen, gerade so ethische Sachen auch, ich habe das Empfinden, weil gerade ja die Wirtschaft und die Technologie, und ich will ja nicht alles gerade über einen Kamm scheren oder das verteufeln. Ich will einfach nur sagen, es kommt auf das Bewusstsein an. Also jeder Mensch, der in dem Sinne der nicht nur an seinen eigenen Profit denkt, an seine eigenen Interessen, sondern das Wohl von allen im Visier hat, weil er halt Selbstliebe hat, weil er halt ein weites Bewusstsein hat oder emotionale Intelligenz. Ja, ich bin für einen emotionalen Intelligenztest für alle Politiker. So eine Art Führerschein auf emotionaler Ebene. Und weil jeder Mensch, der halt auf emotionaler Ebene reif ist, guckt, dass es allen Menschen gut geht. Und diese Angstmache, sogar die Angela Merkel hatte letztens in einem Dokumentarfilm, da ging es um die Flüchtlingskrise, hatte sie in Österreich irgendwann einen Satz gesagt, ein Volk, das sich der Angst bedient, fährt schlecht und dessen Gesellschaft hat keine Chance. Das hat sie seinerzeit in der Flüchtlingskrise irgendwann mal gesagt. Und was macht sie jetzt? Naja, also wo ich auf jeden Fall stecken geblieben bin, ist, es ist einfach wichtig, dass jeder sein Gewissen hinterfragt und jeder Politiker, jeder Politiker ist auch ein Mensch und jede Firma, hinter jeder Firma stecken auch Menschen. Und solange da nur Angst und Macht und Profitgier ist, wird alles nach hinten losgehen. Also wir brauchen eigentlich schon innovative Geister und auch Technologie ist in Ordnung, wenn sie im Einklang mit der Natur ist, mit den Menschen. Und wir hätten auch, habe ich letztens in einem Vortrag vom Professor Dr. Klinghardt gehört, für wie viel Milliarden? 83 Milliarden? Wir hätten auch noch für viel mehr Milliarden Menschen als nur 7 Milliarden Menschen genügend Essen, wenn wir die Erde biologisch beackern würden, also Ackerlandwirtschaft machen würden, dann hätten wir genügend für alle. Also dieses Thema, dass wir in dem Sinne 7 Milliarden Menschen, dass das zu viel ist, dass es reduziert werden muss. Da sogar Bill Gates Vater war ja in einer, wie hieß diese Organisation, die sich für Eugenik engagiert. Okay, da war der Bill Gates sein Vater drin, kann gerne mal jeder organisieren. Okay, Michael sagt, ich habe zu viel Input. Okay, dann bringst du es mal auf den Punkt.
Du hast ja die Verfassung nochmal angesprochen. Da möchte ich nochmal zurück. Ich finde unser Grundgesetz toll, so wie es ist, auch wenn es gerade nicht so gut funktioniert. Ich will es nochmal sagen, wir brauchen was außerhalb dessen, was institutionalisiert wird, so dass wir zum Beispiel auch einen Untersuchungsausschuss einrichten könnten mit Mitwirkungsrechten der Bürger. Dafür braucht man, sagen wir mal, 25% im Parlament, das findet gerade nicht statt, weil die Opposition da auch nicht funktioniert. Also bräuchte man sowas außerhalb. Also das ist was, glaube ich, da wird es sich lohnen, die Verfassung zu überarbeiten, damit sie etwas zeitgemäßer wird und damit wir eben diesen Medieneffekt auffangen können, damit wir innehalten können, damit wir als Bürger überhaupt noch dazwischen kommen. Weil, und was du gesagt hast, ich glaube, du kannst jeden Politiker fragen, der würde sofort sagen, oh, ich bin voller guten Gewissens und so weiter und so fort. Also ich würde dir ein bisschen widersprechen, latent. Das wird jeder von sich sagen. Ne? Du hast was anderes angesprochen. Das Entscheidende ist, was habe ich von der Auffassung von dem, was ich tue. Ja? Und da kommen wir zu dem Ausgangspunkt zurück. Ne? Viele kommen eben übers Parteiticket. Und nochmal, ja, also jeder kann sich frei bewerben. Ne? Also jeder kann das machen. Du und ich haben uns nicht dafür so eine Karriere entschieden und jetzt sind wir vielleicht nicht ganz so happy damit. Also wir kommen nicht drum rum, als Bürger uns mehr darum zu kümmern, wenn es uns nicht passt, so will ich ganz deutlich sagen. Und dass sich kümmern, oder das ist eigentlich kein schönes Wort, dass sich die Verantwortung übernehmen, das kann man natürlich auch in Gesprächen tun und aber man kann auch zu Abgeordneten hingehen und so weiter und so fort. Aber am Schluss haben wir viel mehr Macht, als wir eigentlich glauben. Und darum wird es mir gehen. Ja? Und du hast jetzt noch einen Satz, noch ein paar andere Dinge angesprochen. Nochmal, es gibt immer Politik wird nie interessenfrei sein, ne? Auch wenn man noch so hehre Ziele hat. Und das bedingt sich, sonst hast du eine Parallelgesellschaft. Ne? Die haben wir jetzt ja latent im Moment, ja? Weil eben die Interessen ein bisschen einseitig wahrgenommen werden. Das heißt, du brauchst ein bisschen mehr Offenheit in dem System, die wir heute so noch nicht haben. Also das wäre ein weiteres Merkmal. Und dann kannst du vielleicht Dinge auch anders diskutieren. Dann fühlst du dich nicht so überrollt von den Dingen. Aber das ist noch ein Stückchen Weg.
Genau, also wir bräuchten also sowas wie Volksvertreter, die nicht Berufspolitiker sind, die in keinen Konzernen sind und die sich einfach engagieren. Und ich hatte mal bei der FAZ online einen Artikel gefunden, Demokratie ohne Politiker. Und von Peter Bull von 2013, aber fand ich trotzdem sehr interessant. Und der hatte sowas geschrieben, dass es beispielsweise sowas wie eine zweite Kammer gibt, die an der Gesetzgebung mitwirken kann und die quasi für die personelle Besetzung aller staatlichen Institutionen und Gremien außer Parlament und Regierung zuständig sein könnte. Also, oder beispielsweise, dass Leute per Würfel einfach zu bestimmten Themen, die kontrovers in der Politik diskutiert werden, dass die ausgelost werden, so 700 Stück, und dass die dann quasi hingesetzt werden und gesagt wird, so, hier, ihr habt diese Herausforderungen und wie würde die für euch aussehen, die Lösung?
Also da gibt es sowas Ähnliches schon, also das oder ist auf dem Weg, das nennt sich losbasierter Bürgerrat, kann man kaum aussprechen. Das ist auch noch ein zahnloser Tiger im Moment, aber das ist eine gute Idee. Es ist genau, da wird nach dem Zufallsprinzip werden eine bestimmte Anzahl von Bürgern ausgesucht. Also auch über, wie das genau ermittelt wird, weiß ich jetzt nicht, müsste ich nachlesen. Die hätten dann nur eine beratende Funktion. Aber ich würde noch weitergehen. Genauso wie du gesagt hast, ne? Politik ohne Politiker. Das finde ich jetzt schön griffig, auch wenn das, was ich vorher mit außerparlamentarischer Opposition bezeichnet habe, ne? Also man kann auch Referenden einführen, also ein Referendum, fakultative Referenden oder obligatorische. Obligatorisches Referendum.
Was heißt Referendum genau?
Referendum ist, ich stimme ab. Das Volk stimmt ab, zum Beispiel bei Entscheidungen, wo jetzt Macht an die EU delegiert wird zum Beispiel, dass das eingeschränkt wird, dass ich da vielleicht nochmal einen ermächtigenden Volksentscheid dazu brauche. Oder ich kann eben auch bei anderen
Gesetzen. Das sollte vor allen Dingen bei den Änderungen des Impfschutzgesetzes, also das wäre eigentlich das gewesen, was wir da gebraucht hätten, ja.
Ja, oder ein fakultatives Referendum, genau so, wie du sagst, jetzt bei dem wenn das kommt mit dem Impfschutzgesetz, ne, dass wir sozusagen da entweder noch zustimmen müssen oder wir können es aufschieben, dass es nochmal beraten wird. Oder dass wir einen Gegengesetzentwurf machen können. Da brauchst du natürlich Quoren, du musst es organisieren, jemand muss sich drum kümmern. Das haben wir alles im Moment nicht, aber das, denke ich, wäre dringend nötig, weil du hast so Verfassung angesprochen und Überarbeitung. Also diese Elemente, das meinte ich, ne? Das fällt unter direkte Demokratie. Dann müssten wir das Wahlrecht noch ändern ein bisschen, ne? Wie ich vorher sagte, dass wir eben auch, also habe ich noch nicht gesagt, ne? Dass wir vielleicht noch mehr direkt gewählte Abgeordnete bekommen.
Das hört sich gut
die
an.
Die unabhängig von der Partei sozusagen auch in den Bundestag kommen. Das ist nicht so einfach heutzutage. Könnte man ein bisschen das Wahlrecht ändern. Das sind so die formellen Dinge. Und dafür würde es sich lohnen, aber dafür müssen wir aufstehen. Ja? Dafür müssen wir das diskutieren. Nochmal, es passiert, es gibt so Vereine wie Mehr Demokratie, da finde ich einiges ganz gut, auch nicht alles, aber das ist, finde ich, eine Initiative, die ja eine Vision hat, zumindest in dieser Hinsicht. Ne? Das ist das Politische. Ganz unabhängig davon, jetzt sind wir so ein bisschen in einem auf einer Metaperspektive, ne? Können wir auch ein bisschen über das Individuum natürlich sprechen.
Aber ich würde jetzt erst nochmal diesen einen Satz aufgreifen, analog zu: Keiner hat vor, eine Mauer zu bauen. Und wie war das? Keiner hat vor, eine Impfpflicht einzuführen. Und das Wort steht da ja auch nicht drin. Hast du das irgendwo da bei dir, diese Änderung von diesem Gesetz?
Also das ist ja jetzt weiß ich den Stand des Gesetzgebungsverfahrens nicht. Das war so angedacht. Also man stelle sich die heutige Situation vor, so wie wir es jetzt haben. Und du willst rausgehen und bist aber nicht geimpft. Und dann sagt dir das Gesundheitsamt, sie bleiben in der Wohnung, weil sie nicht geimpft sind oder nicht immun sind. Das ist aber auch schon kontrovers diskutiert worden. Also der Ethikrat hat sich da sehr kritisch dazu geäußert. Ich weiß nicht, ob das diese Woche noch verabschiedet wird.
Ja. 14. war da irgendwie.
Ja, das war mal in der Diskussion. Da weiß ich jetzt den aktuellen Stand nicht. Dann ist es quasi eine indirekte Impfpflicht. Das ist natürlich einer der Schärfsten. Also ich kann mich nicht an einen Grundrechtseingriff erinnern, der angesichts des Gefahrenpotenzials je so scharf wäre. Aus meiner Sicht jetzt, aber wer bin ich? Ja? Also ist klar verfassungswidrig, ich bin sicher nicht alleine da. Gibt es viele Gründe, warum das so ist. Aber so wie es Herr Spahn angedacht hatte, das muss man ganz klar sagen, war es so gedacht, dass du sozusagen in so einer epidemiologischen, in so einer Pandemielage, und da wird jetzt was verfügt, so wie wir es jetzt haben, dass du unter Umständen nicht raus kannst, es sei denn, du bist immun. Das kann man sowieso nie nachweisen. Insofern ist es eigentlich totaler Quatsch. Entschuldigung, wenn das da steht. Das andere war eben, wenn du nachweisen kannst, dass du geimpft bist. Und auch dann, sage ich auch mal vorsichtig, ist das sehr fragwürdig. Nicht nur wegen des Impfens, das denken wir alle. Also die Art des Impfens ist ja da ganz speziell bei so Coronaviren. Aber die Frage ist auch, ob man tatsächlich immun ist, wie lang. Wann kommt da noch ein Grippevirus dazu? Wogegen bin ich dann immun?
Was und dann geht das ja jedes Jahr aufs Neue, weil das Virus mutiert ja.
Ja, und was mir jetzt noch, oder was ich noch einbringen will, Larissa, ist, ne, was für eine Haltung steckt dahinter? Ne? Jetzt kann man das medizinisch diskutieren, man fürchtet sich vor der Impfung. Aber was ich, und da, wo das Machtvolle wieder drin steckt, ist, da ist die Vorstellung, wie beim Krieg gegen den Terror, ne, ich könnte diesem Problem, unterstellen wir, es ist ein Problem, ich könnte dem so Herr werden. Ich könnte das so kontrollieren. Und meine Hypothese ist, das Leben ist viel größer, als dass wir dem so Herr werden können. Immer unterstellt, gute Absicht. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die sagen, alles ganz schlimm, ganz andere Absichten. Aber unterstellt, ich hätte eine gute Absicht damit. Die Denke, die dahinter steckt, man könnte das Leben so kontrollieren, ist für mich eine anmaßende.
Ja, ne? Das ist, wir spielen Gott.
Ja,
wir schließen alle anderen Möglichkeiten aus. Wir wollen ins Leben direkt eingreifen.
Ist so, ne? Und das wird nicht funktionieren. Du kannst alle Leute einsperren und du kannst sie in ein Sauerstoffzelt stecken und so weiter und so fort. Ne? Also dann reden wir nicht mehr von Leben sozusagen. Es hat mit Lebendigkeit nichts mehr zu tun. Aber die Lebendigkeit des Lebens ist viel, viel größer als das, was da gerade versucht wird zu kontrollieren. Und das ist so der aus meiner Sicht eben. Und jetzt ja, der Bogen zu dem, was ich vorher gesagt habe. Ne? Wie kommen wir da wieder zurück? Es muss uns klar sein, es muss den Bürgern klar sein, dass das so nicht funktionieren kann. Das ist die Illusion. Ne? Also ich schieße das Symptom weg und dann ist der Menschheitskörper gesund oder so. Ne? Und da schieße ich immer wieder drauf. Und wir wissen, dass das nicht funktioniert. Wir wissen es. Und wir tun das jetzt trotzdem in dem Moment. Und da ist es aus der Balance. Und ja, ich glaube, da kommen wir nur raus, wenn wir das alle mal durchschauen und was dazu sagen.
Ja, also was ich vor allen Dingen für mich als herausbekommen habe, war, als ich 6 Jahre alt war, da war für mich das größte Inferno, ich könnte Krebs bekommen. Einer aus meiner Familie könnte Krebs bekommen. Und dann habe ich mir gesagt, hoffentlich ist die Medizin bald so weit und hat ein Medikament und wir sind alle gesund. Das war, als ich 6 oder 7 Jahre alt war. Und in der Zwischenzeit ist mir klar geworden, dass der Mensch eigentlich dafür da ist auch der Organismus, dass er gesund ist. Wir sollten nicht so viel an Krankheiten, also das Krankheiten bekommen, ist schon mal die letzte Phase, wo ich den Wagen an die Wand gefahren habe. Weil dass die Krankheit, der Virus ist nichts, das Milieu ist alles. Das ist bei jeder Krankheit so. Und bei Krebs ist es vor allen Dingen übersäuerter Körper, nicht genügend entgiften kann, weil halt zu wenig Sauerstoff in seinem Organismus ist. Also, und wenn ich halt weiß, okay, ich bin in Bewegung, ich bin an der frischen Luft, ich habe gesundes Wasser bei mir, nicht dieses künstliche mit PPP und Papapa zugefügte Calcium und Mineralien, sondern mineralarmes Wasser. Und vor allen Dingen das Allerwichtigste ist auch immer noch eine gesunde Lebenseinstellung. Mit Optimismus und Lebensfreude und Vertrauen. Und das ist der Punkt, wo es das eigentlich drauf ankommt. Also ich hatte für mich irgendwann mal erkannt, es gibt sowas wie eine kosmische Intelligenz. Da gibt es Lösungen, die ich mir in meinem begrenzten Menschheitsverstand auf meinen bisherigen Erfahrungen gar nicht erdenken kann, ausmalen kann. Und diese kosmische Intelligenz, wenn der Mensch es schafft, die einen nennen es Schöpfung, die anderen nennen es unbegrenztes Feld des unbegrenzten Potenzials. Also es ist etwas Spirituelles. Und in dem Moment, wo ich weiß, Spiritualität und diese Art von Schwingung, die ein Mensch haben kann, ist wie ein Radiosender. Und wenn ich in dem Sinne auf einer niedrigen Frequenz bin, habe ich Angst, da ist Gewalt, da muss ich kontrollieren, da brauche ich Medizin, da muss ich alles unter Kontrolle haben. Wenn ich eine Etage höher gehe und dem Leben vertraue, dann weiß ich, alles ist da, damit ich wachse. Das ist wie in der Natur. Es ist nichts da, damit ich bestraft werde, sondern alles ist da, damit ich aus der Situation heraus, aus den Erfahrungen Bewusstsein entwickle. Und durch dieses Bewusstsein, da sind wir hier wieder beim Bewusstseinsaktivismus, durch dieses Bewusstsein komme ich aus dieser Angst und Enge raus, indem ich wieder weiß, okay, hier in diesem Leben ist immer alles gut dafür, dass ich wachse und dass ich ein stabilerer Mensch bin. Und da möchte ich auch nochmal Goethes Faust erwähnen. Als Mephisto auf die Spielfläche trat als Pudel, wurde er gefragt, wer er denn sei. Und er sagte, ich bin ein Teil der Kraft, die stets das Böse will, doch stets das Gute schafft. Und auch Robert Betz sagt so schön, es gibt die Arschengel und die ganzen Politiker hier, ich will sie nicht verdammen, sondern ich sage einfach, ihr seid super tolle Arschengel, weil hier kann ich echt was lernen. Ja, also die brauchen wir ja, weil sie zeigen uns ja was auf, was wir an uns selber nicht sehen sollen. Jeder bekommt, also jedes Volk bekommt die Politiker, die es verdient hat. Und auch, ja, ich bin auch Teil davon, also darf ich auch noch was erlösen. Und ja, und da habe ich das Empfinden, es ist eine Bewusstseinssache. Also wie bei einer Radio, beim Radiosender einstellen. Wenn ich es schaffe, dass ich in das Vertrauen in das Leben gehe, in meine Verbindung mit meiner kosmischen Intelligenz, sage ich das mal. Manche nennen es Engel oder, aber obwohl die Engel, die sind auch in Ordnung, nur die wollen nicht, dass wir heilig sind, sondern die wollen, dass wir echt sind. Und weil manche Menschen, die an Engel glauben, die sind sowas von, naja, ich bin heilig, ich bin rein. Und dann wollen sie die Engelskarte Liebe ziehen und rammen die mit dem Ellenbogen, den Ellenbogen in deine Rippe, nur damit sie die Engelskarte Liebe ziehen können. Das ist aber jetzt wieder so eine kleine Anekdote, da kommen wir von weg. Also ich wollte sagen, das Bewusstsein ist wichtig. Und dass wir auf uns eine Frequenz begeben, die halt schöpferisch ist. Und dann haben wir keine Angst mehr. Und dann wissen wir auch, die Frequenz, die schöpferische, wenn ich die reindrehe, dann bin ich auf meiner Fahrspur, dann bin ich auf meiner Autobahnspur, dann habe ich keinen Gegenverkehr und dann kommen auch keine Unfälle und dann bin ich eigentlich safe, energetisch gesehen. Dann ist die Lebensquelle voll aufgedreht, die Kraft, und ich habe quasi Freude am Leben und ich bin auf meiner Spur und bin safe. In dem Moment, wo ich in die Angst gehe, bin ich nicht mehr auf meiner Fahrspur, die für mich bestimmt ist. Dann gerate ich auf eine Autobahnspur, auf die Gegenspur, und dann kommen mir sämtliche Fahrer entgegengefahren und dann gibt's die Verkehrsunfälle. Jeder Mensch, der auf die Stimme seines Herzens hört, der mit seinem Herz verbunden ist, mit seiner Quelle, ist in seiner Fahrspur. Und der wird Lösungen finden für sämtliche Situationen und Herausforderungen. Und dieses Vertrauen in sich selbst, in seinen göttlichen Ursprung, wenn wir das haben, dann sind wir heil, dann sind wir immun, dann haben wir Corona erlöst und uns die Krone im Bewusstsein aufgesetzt. So.
Jetzt hast du einen sehr weiten Bogen gespannt.
Ja, das mache ich gerne.
Ja, ich versuche es nochmal bottom-up, wie das so schön heißt, ne? Also ich denke, es ist mal auf einer ganz einfachen Ebene. Wir können günstige Umstände für uns schaffen. Das hatte ich schon angesprochen. Das ist Bewegung, Ernährung, Entspannung, seelische Bildung. Keiner ist vor Krankheiten gefeit. Ja? Und es gibt keine Garantie für irgendwas in diesem Leben. Sondern da ist, aber wir versuchen immer sozusagen, uns diese Garantien zu beschaffen. Ne? Und das ist auch genau das Bild, was uns ja vermittelt wird. Ne? Die Garantie für nicht krank werden ist Impfen oder ist dies oder jenes. Und das ist das, was ich meine. Das Leben ist größer, als dass wir das so beherrschen könnten. Aber ich kann günstige Voraussetzungen schaffen, sodass ich sozusagen mit dem Leben schwinge und nicht gegen ist. So verstehe ich dich.
Genau.
Das ist so ein Punkt. Und noch ein weiterer Punkt. Also ich hätte jetzt gelacht, wenn Herr Spahn uns zugehört hätte. Ich glaube, dem wäre ja einiges aus dem
Gesicht. Der hätte mir einen Vogel gezeigt, ja, einen Wassermännchen.
Das wäre schwierig geworden. Ne? Also wir haben diese individuelle Ebene, wo wir uns günstige Voraussetzungen schaffen können. Aber was du angesprochen hast, natürlich, am Schluss hängt es mit dem Vertrauen zusammen. Und das ist die Frage, wohin vertraue ich eigentlich in dieser Welt? Habe ich, so wie du es angesprochen hast, jetzt fühle ich mich irgendwo anders verankert und schöpfe daraus Kraft und auch die Zuversicht und den Optimismus, mit so einer Situation umgehen zu können? Oder bin ich, ich kontrastiere das etwas, sozusagen jemand, der jetzt stark einfach an dieser Konsumwelt orientiert ist und für den das ein und alles ist? Und wenn diese Anbindung fehlt, dann wird es schwierig. Ne? Dann fehlt einem das Grundvertrauen ins Leben. Und dann ist man vielleicht auch eher anfällig für diese Angsterzeugung. und lässt sich davon eher anstecken. Also es hängt sehr stark damit zusammen. Ich würde nicht nur von Glauben sprechen, ne? Also man kann auch an Wissenschaft glauben, sondern es ist eine Frage, wovon fühle ich mich getragen im Leben? Und auch das, darum wird es gehen, ja? Sozusagen in dem Bewusstsein des Einzelnen. Was trägt mich im Leben? Ja? Wie kann ich solchen Herausforderungen jetzt auch begegnen? Ja? Wo fühle ich mich wirklich verankert? Und wenn ich mich woanders verankert fühle, dann fühle ich mich vielleicht auch nicht so ohnmächtig jetzt gegenüber diesen weltlichen Kräften oder Mächten, um es so zu formulieren. Haben wir eigentlich auch Musik in dieser
Sendung? Ja, genau. Wir machen jetzt mal einen Song, und zwar von einer Musikerin hier aus Frankfurt. Sie heißt Cassandra. Sie ist wundervolle Pianistin und der Song heißt jetzt Lila Rot. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen bei Radio Überhaltung. Ja, wir sind wieder da und es geht um das Bewusstsein und aber auch um Herzintelligenz, was auch ganz wichtig ist, weil ohne Herzintelligenz gibt es auch kein schöpferisches Bewusstsein. Und natürlich ging es um den Bewusstseinsaktivismus in den Zeiten von Corona und von einer Situation, wo in den Medien eine Schockstarre verursacht wurde aufgrund von einem Papier von einem Bundesinnenministerium, wo das so schön drin stand. Schockstarre verursachen durch Worst-Case-Szenario-Kommunikation. Genau, aber da wollen wir ja gerade von weg. Wir wollen ja an die Herzintelligenz und an das Grundvertrauen in dem Leben kommen. Michael?
Ja, das ist hier so ein bisschen wie Ball zu werfen und jetzt bin ich dran. Ja, also worum geht es uns? Worauf wollen wir hinaus? Ne? Also wenn ich so erschüttert bin jetzt von diesen ganzen äußeren Einflüssen und ich bin denen auch ausgesetzt, ne? Wie finde ich überhaupt einen Maßstab für mich selbst, wo ich sage, hey, dem müsste ich mal nachgehen, da stimmt was für mich nicht. Und das ist nicht nur eine Kopfsache, natürlich, man kann viel hinterfragen und das ist auch nötig. Ja? Aber es geht noch ein bisschen tiefer, indem ich wirklich in mich rein spüre und wirklich gucke, wo merke ich so eine Dissonanz. Und ich kann das manchmal vielleicht noch gar nicht so greifen. Das haben wir ja auch beim menschlichen Miteinander manchmal. Und das muss jetzt nichts mit dem Menschen zu tun haben. Aber wir haben eigentlich ein Sensorium in uns, wo wir ja sehr gut herausfinden könnten, was passt für uns, was stimmt nicht. Nur hören wir da oft nicht hin und wir haben es vielleicht auch verlernt, ne? Weil um uns herum natürlich ein Wahnsinnslärm ist und unser innerer Gedankenfluss auch kaum zu stoppen ist. Ich sage immer, der innere Quatschi.
Genau.
Und dann sind wir voller Gefühle. Also wir sind eigentlich gar nicht, wir sind eigentlich außer uns die ganze Zeit, ne? Und kommen nie wirklich sozusagen in so einen kurzen Moment des Innehaltens. Auch wir jetzt, ne? Wir haben diese Sendung, da war ganz schön viel drin. Das kann man im Radio ja schlecht eine Schweigeminute.
Könnten wir schon, aber das würde nicht so gut ankommen, denke
also,
ich mal.
Also, worum wird es gehen? Innehalten und immer mal wieder spüren. Ja? Also das so, was passt für mich, was passt für mich nicht. Und ich werde nicht gleich eine Antwort haben. Ne? Wenn ich die hätte, dann kommt die wieder aus dem Bewusstsein, die alles weiß.
Aus dem Denken, Kopf. Ja.
Sondern, ne? Und das kann ich in jeder Alltagsbegegnung machen. Ne? Was stimmt für mich, was stimmt nicht. Und ich muss nicht immer alles diskutieren, aber es geht darum, dass ich das für mich... dass ich mir diese Instanz auch wieder zurückhole. Das nennt man dann in dem Fall, wie ich es jetzt beschrieben habe, grob auch Herzintelligenz. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und das gilt für mich auch für das, was Sie jetzt im Politischen erleben und in dieser ganzen Situation. Und das ist ja keine individuelle Intelligenz, sondern das ist ja auch eine, die uns alle miteinander verbindet, alle Menschen. Ja, also man könnte auch sagen, wir haben alle vielleicht sogar ein Herz. Jetzt auch ein bisschen abstrakt und vielleicht für manche ein bisschen übertrieben. Nur das wäre halt auch eine Art und Weise, dass wir verstehen, dass wir wieder sozusagen in einem größeren Zusammenhang letztendlich eingebunden sind. Ja? Und ja, diese Art des Bewusstseins, ja, also so wie wenn ich quasi in einem Ozean schwimme und ich merke, ja, ich tauche ganz in den Ozean ein, aber ich weiß gar nicht mehr, bin ich sozusagen der Ozean, bin ich noch selbst. Wenn wir das ein bisschen schaffen würden, ne, in der Menschheit, ne, diese Allverbundenheit wahrzunehmen, und das betrifft dummerweise auch die Bösen, ja, in Anführungsstrichen.
Es gibt keine Bösen, es gibt einfach nur einen Teil der Kraft, der stets das Böse will, doch stets das Gute schafft.
Ja, finde ich ein schwieriges Zitat von Goethe. Ich weiß, wie es gemeint ist, aber man könnte es auch falsch verstehen. Ja? Also man könnte es auch so falsch verstehen, als ob, wenn man es umdreht, als ob man immer erst was Schlimmes passieren muss, damit man zum Guten kommt.
Nein, also das brauche ich nur, wenn ich was verdrängt habe. Wenn ich schon im Schöpferischen bin, brauche ich den Arschengel nicht mehr. Mhm. Also sprich, das, was mich da hinbringt, dass ich in mein Bewusstsein reinkommen. Meistens brauchen die ja alle, die Menschen, so eine Art Wachschuss, damit sie wach werden und erkennen, okay, hier läuft was verquer. Und deshalb finde ich, aber klar, wer erstmal in der schöpferischen Frequenz ist, der muss nicht mehr durch Leiden ins Bewusstsein reinkommen.
Ja, also mir ging es darum, einfach diesen Sensor wieder zu spüren. Auch das ist jetzt was uns ein Stück genommen wird. Ne? Einerseits durch die soziale Distanz und dennoch sind wir miteinander verbunden. Und das könnte auch wachsen jetzt sozusagen als der Gegenpol zu dieser Distanzierung, dass wir spüren sozusagen. Ne? Also wir haben auch andere Kommunikationsmöglichkeiten. Und mir geht es darum, dass wir ein Radar finden, jeder Einzelne für uns im Leben. Ja? Und das könnte so ein Radar sein oder so ein Wegweiser. Und eben auch als Menschheit. Ne? Klingt jetzt für den einen oder anderen ein bisschen abgespaced, ist jetzt nicht die unmittelbar praktische Empfehlung, in Anführungsstrichen. Ne? Wie komme ich in meine Eigenverantwortung rein, in die individuelle Selbstfürsorge? Da gibt es ganz praktische Dinge, dass ich für mein gutes Immunsystem sorge. Aber es braucht eben auch ein gesundes, in Anführungsstrichen, Bewusstsein, was eben andockt an die Lebendigkeit, ja, die es auf diesem Planeten gibt. Und
an die Vielfalt und vor allen Dingen auch an das Unvorhersehbare, weil das Neue, das Unbegrenzte, das ist ja in dem Sinne nicht bekannt.
Genau, also das wäre jetzt, ne, also das ist ein schönes Stichwort, ne, also diese Lebendigkeit, ja, das ist genau das, der Gegenpol zu dem, was wir jetzt quasi versuchen, mit dieser Impferei quasi. Ne? Jetzt impfen hin, impfen her. Ne? Wir versuchen jetzt sozusagen Krieg zu führen dagegen und glauben, jetzt haben wir das Virus besiegt und tot und dann geht's weiter. Nein, das Leben ist viel lebendiger. Und wenn wir, ne? Und also wir müssten da viel kreativer sein letztendlich.
Vor allem die Ursache ist es. Ja. Also ich meine, ein Virus kommt ja nur dann, wenn das Immunsystem schwach ist. Und wenn ich ein starkes Immunsystem habe, dann kann das Virus auch nicht ansetzen. Und das wäre vielleicht auch mal für die Wintertage was Gutes sogar von Corona, weil die Leute sind in die Ruhe gekommen. Und ich finde, im Winter, als wir noch nicht das künstliche Licht hatten, kamen die Leute in die Ruhe. Ja. Da war das Licht weg, dann haben die daheim gesessen, haben gearbeitet, Homework, und waren kreativ. Und deshalb waren die die auch eigentlich eher geschützt, sofern soweit sie gut situiert waren, ja, also genügend Essen hatten. Und wenn wir halt im Winter so weiter mal lochen, wie im Sommer, wo wir halt ständig Remi-Demi und Party Halligalli machen, dann ist das da. Im Winter möchte der Körper einkehren, wie die Natur, die geht in den Schlaf, die möchte sich ausruhen. Und wenn wir halt im Winter uns ausruhen und von mal vielleicht alleine mal mehr vom Gas gehen, anstatt durch so eine Corona-Verordnung, dann könnten wir von alleine einen Shutdown bewirken, weil das geschwächte Immunsystem kommt immer dann durch Stress und durch schlechte Laune und nicht genügend Schlaf. Wer genügend schläft und gut und ja in dem Sinne an sich denkt, der wird auch nicht so schnell krank.
Ja, das ist dann auch also jetzt bin ich kein Mediziner, ja, will mir da auch nichts anmaßen, aber das ist eine andere Art von Kooperation mit dem, was auf mich zukommt. Und wenn es auch ein Virus ist, ne, dann kann ich da besser mit umgehen. Ich finde übrigens das Bild auch, ich weiß, das ist ein Wort von der Herdenimmunität, ne, das kann man jetzt auch so und so sehen, aber ich finde, das zeigt eigentlich ganz schön so eine Art Kooperation.
Ja, genau. Ich wollte nur kurz sagen, wir haben jetzt zwei Minuten vor. Also wir sollten jetzt so langsam den letzten Song einspielen. Und vielen Dank, Michael, dass du da bist. Noch schnell ein paar Abschiedsworte? Oder?
Nein, vielen Dank. Kurz abgewürgt, aber wunderbar.
Ja, okay.
Euch allen also, den Restsonne noch genießen.
Ja. Ciao. Tschüss.